Luigi Toscano, ein Name, der sehr italienisch klingt und an die wunderbare Toskana erinnert. Aber Luigi Toscano ist in Mainz aufgewachsen, keine Idylle, nirgends. Eine harte Kindheit, darauf kommen wir später zu sprechen. Und Luigi Toscano hat so ziemlich alles gemacht. Eine Karriere vom Türsteher zum mittlerweile international bekannten Fotografen, vom Pizzabäcker zu einem, der gegen das Vergessen ankämpft, der den Holocaust-Überlebenden ein Gesicht gibt. Herr Toscano, zuletzt waren Sie in Boston und das war, glaube ich, Ihre dritte große Ausstellung in den USA. Wo haben Sie die denn aufgebaut in Boston?
Also aufgebaut haben wir im sogenannten Boston Common, ein öffentlicher Park, zählt zu den ältesten Parks in Nordamerika und ist ein sehr zentraler Punkt in Boston, wo sich unheimlich viele Menschen darin aufhalten. Und da durfte ich meine Ausstellung präsentieren.
Wie sah das dann aus, so am Weg entlang?
Es waren 60 Bilder, großformatige Bilder, und es hat ausgesehen wie so eine Promenade, wie so eine Allee, bestückt eben mit Bildern.
Ja, das ist Ihnen ja immer ganz wichtig, dass Sie mitten in das Geschehen hineinkommen mit Ihren Bildern, ne? Warum?
Naja, ich glaube, dadurch erreiche ich eben die bestmögliche Aufmerksamkeit. Das ist ein zentraler Ort. Er ist barrierefrei, was mir ganz wichtig ist. Und bis jetzt waren die Plätze immer sehr bedeutsam und sehr wichtig.
Sie stellen ja immer Porträts aus, also Gesichter. Sehr groß, aber eigentlich hört sich das ja sehr einfach an. Gesichter. Man sieht immer, immer wieder Gesichter.
Ich finde, es ist für mich gesehen, die bestmögliche Auseinandersetzung, Menschen damit zu konfrontieren, dass es eben Menschen gibt, die den Holocaust überlebt haben. Und wenn man, also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man jemand von Angesicht zu Angesicht begegnet, und sich dann mit der Thematik auseinandersetzt, dann noch näher, glaube ich, kann man es nicht bringen. Und das ist so ein bisschen die Absicht, die dahinter steckt.
Und wie haben die Menschen in Boston reagiert?
Alle Begegnungen, die bisher stattfanden, ob es jetzt in New York, in Washington oder jetzt vor kurzem auch in Boston, sind zum Teil sehr bewegend. Die Amerikaner, so scheint es mir, sind dann noch mal offener für diese Thematik und noch mal emotionaler.
Man hört ja, dass die Jugend in den USA oft gar nicht mehr weiß, wie das war mit dem Holocaust.
Das ist, glaube ich, nicht viel anders wie in Deutschland auch. Man spricht von 40-50%, die einfach keine Ahnung über den Holocaust haben.
Und jetzt in Boston bei der Ausstellung kamen dann auch Überlebende zur Eröffnung?
Also ein wesentlicher Aspekt meiner Installation in den diversen Städten ist, dass ich immer vor Ort auch die Locals mit integriere. Das heißt, bevor die Ausstellung in Boston stattgefunden hat, war ich 2 Monate davor dort und habe eben Überlebende aus Boston porträtiert und sie dann später in die Ausstellung integriert. Und in Boston hatte ich das Glück, dass eben 9 Überlebende sich zur Verfügung gestellt haben, unter anderem auch Rena Finder. Rena Finder ist einer der letzten Überlebenden, die auf Oskar Schindlers Liste stand. So eine Begegnung war natürlich nochmal besonders für mich, weil alle kennen den Film von Steven Spielberg, und dann von jemandem die Details nochmal zu erfahren, das war dann nochmal sehr bewegend für mich einfach, ja.
Und die hatte dann auch ihr eigenes Bild, da hatte, in 2 Meter Größe.
Genau. Sie hat Folgendes zu mir gesagt. Sie ist unheimlich glücklich und stolz, dass sie ein Teil meines Projektes sein darf. Und das hat mich insofern berührt, weil ich eigentlich ihr das sagen wollte, dass ich mich besonders glücklich und stolz fühle, dass sie Teil dieses Projektes ist. Und wir hatten dann noch etwas später die Gelegenheit, vor einer Schule gemeinsam zu sprechen. Da hat sie nochmal zu mir gesagt, Luigi, du bist ein Upstander, kein Bystander. Also du bist jemand, der aktiv ist.
Ja, dann zu New York, weil das ja so eine sehr aufsehenerregende Ausstellung war. Es war ja in der UNO und vor der UNO, ne? War das eigentlich schwer, da reinzukommen? Ging das, oder wurden Sie eingeladen dazu vielleicht?
Nein, also es war so, ich hatte die Vision, ich möchte in New York ausstellen. Und ich habe mir 3 Orte ausgesucht. Das war der Battery Park, der Central Park und die Vereinten Nationen. Und die UNO habe ich an letzter Stelle gestellt, sozusagen, weil ich davon ausging, das wird nicht klappen. Ich dachte eher, ich habe Chancen im Battery Park oder im Central Park. Und dann bekam ich einen Anruf vom Generalkonsulat in New York, vom deutschen Generalkonsulat. Hör mal, Luigi, die sind ganz interessiert. Allerdings musst du mit jemandem kooperieren, weil als Einzelkünstler darfst du nicht ausstellen bei den Vereinten Nationen.
Ach, man kann nie als Einzelkünstler, nur als Verein oder wie?
Genau, als Institution. Mhm. Also somit bin ich dann eben eine Kooperation mit dem Haus der Wannsee-Konferenz eingegangen in Berlin, die aktuell auch eine Art Dokumentation hatten über die Täter des Holocaust. Und wir haben dann herausgefunden, das könnte ganz gut miteinander harmonieren. Sie mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten und ich eben mit meinen großformatigen Porträts. Und das hat funktioniert. Und das war sozusagen auch die Eintrittskarte für New York gewesen.
Also es kam ja dann auch überall bei uns in Nachrichtenfilme davon. Das war schon sehr aufsehenerregend damals. Aber das war sicher auch sehr, sehr schwer.
Nee, also ich habe tatsächlich vor Ort mein Paket geschnürt. Und zwar habe ich mir vor Ort einen Produzenten gesucht, der die Porträts für mich druckt. Und ich habe kurzerhand mit meinen Jungs hier aus Mannheim beschlossen, hey, lasst uns eigenhändig in New York aufbauen sozusagen. Gesagt, getan. Wir haben durch einen Bekannten, dessen Eltern ein Haus haben in New Jersey, durften wir die Garage mit benutzen. Der Drucker war nicht weit weg und durch Hilfe des Home Depots, also Home Depot ist wie bei uns das Bauhaus sozusagen, also ich bin da so ein kleiner Stammkunde geworden bei denen, weil ich tatsächlich alles gekauft habe, was man braucht.
Was braucht man denn da?
Naja, Holzrahmen, man braucht unheimlich viel Schrauben, man braucht Werkzeug und das war schon eine Herausforderung für mich, weil zum einen, die haben ja eine ganz andere Maßeinheit. Die rechnen ja in Inch. Das war nochmal eine Sache für sich. Aber ich muss sagen, gemeinsam mit meinen Freunden war ich danach sehr glücklich, dass es uns gelungen ist eben.
Zu wie viel waren Sie denn da?
Wir waren zu dritt.
Also, das ist nicht viel.
Man denkt immer, ich habe ein riesen Team hinter mir, aber tatsächlich waren wir zu dritt, stellenweise auch zu zweit.
Und wie groß waren die Rahmen, die hergestellt
werden? Naja, 1,50 Meter in der Breite und 2,25 Meter in der Länge.
Und wie viel?
Das sind 60 Stück und dazu braucht man tatsächlich ganz schön viel Holz, ja. Und aber diese ganzen Abläufe bis hin zum Truck-Mieten etc., das hat wunderbar funktioniert. Ich muss zugeben, einige Vorurteile, die ich gegenüber Amerika hatte, konnte ich in dieser Zeit fast auch abbauen. Ja.
Zum Beispiel?
Naja, man sagt immer, die Amerikaner sind oberflächlich oder man behauptet es ganz gerne und gar nicht. Ja. Also ich habe so eine tolle Unterstützung erfahren, auch vom einfachen Angestellten vom Home Depot. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten circa 2 Paletten Holz. Die mussten ja von der Zentrale dort zu uns nach New Jersey gebracht werden. All solche Sachen. Und da haben die sich richtig ins Zeug gelegt. Ich bezweifle sogar, diesen Service hätte ich vielleicht weniger hier in Deutschland erfahren. Ich weiß es nicht.
Ja, es hört sich auch ein bisschen nach einem schmalen Budget an.
Absolut. Also wir mussten tatsächlich mit dem wenigen Geld mussten wir einfach auch gut haushalten und tatsächlich jeden Groschen einfach auch so ein bisschen zweimal umdrehen, weil viel, was ich da an Förderung bekommen habe, war es nicht.
Trotzdem, kam von?
Zum einen vom Auswärtigen Amt, zum anderen auch vom Kulturamt hier in Mannheim und ein privater Mensch hat uns noch ein bisschen unterstützt finanziell. Also es war wirklich harte Arbeit, weil Sie müssen sich vorstellen, da wo wir die Rahmen zusammengezimmert haben und aufgezogen haben, die Bilder, das war in der Garage in New Jersey und es war bitterkalt, es war Winter, bis zu 15 Zentimeter Schnee, die Garage war nicht beheizt, mit mehreren Pullis und Jacken haben wir in der Garage gestanden und haben die Dinger zusammengebaut und unsere Motivation war ja, dass wir in New York ausstellen, ja, und das hat uns schon richtig motiviert und auch richtig, keine Ahnung.
Also. Und danach ging es ja noch nach Washington.
Genau, Washington war dann im April und
also in 2018. Genau.
Da hatte ich das Glück, dass ich einer der ersten sozusagen auf der Welt am sogenannten Reflecting Pool ausstellen durfte, dem Wahrzeichen von Amerika, nämlich da, wo auch sich das Lincoln Memorial befindet. Da ist ja in der Mitte dieser See, da wo auch Martin Luther King seine berühmte Rede gehalten hat. Aber auch der Obelisk, der bekannt ist aus 5 Millionen Hollywood-Filmen wahrscheinlich. Und das Besondere, das möchte ich gerne erwähnen, war, viele haben gesagt, Luigi, das wird nichts. Washington, das ist das Wahrzeichen der Amerikaner und du hast da wahrscheinlich keine Chance. Und ich habe gesagt, lasst mich es doch probieren, lasst mich es doch. Ne? Und ich habe immer geahnt, dass man muss mit den Leuten direkt sprechen. Und ich habe dann so ein bisschen auch darauf die deutsche Botschaft gedrängt in Washington, mir einen Termin mit der Direktorin vom National Park Service zu arrangieren. Und ich hatte dann bei Frau Nixon irgendwann im Februar den Termin. Und ich saß dann da mit Frau Nixon und sie hat dann ganz nüchtern gefragt, ja, was wollen Sie? Ich würde gerne diese Ausstellung hier hinbringen. Und dann sagt sie, ja, warum nicht? Ja. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, nebendran war ein hochrangiger Botschaftsmitarbeiter gesessen, dem ist der Kiefer runtergefallen. Und ich glaube, ich habe mit meiner direkten Art, konnte ich, glaube ich, ganz gut punkten.
Kennengelernt haben wir uns ja bei dem Projekt über Asylbewerber in Mannheim, dass Sie ganz groß an der alten Feuerwache am alten Messplatz ziemlich zentral in Mannheim gemacht haben. Und da ging es um Asylbewerber. Und da haben Sie schon diese Technik angewandt, die dann auch bei den Holocaust-Überlebenden angewandt worden ist, diese Porträts ganz, ganz groß aufzuziehen.
Da habe ich dann angefangen, die Bilder noch mehr in den öffentlichen Raum zu rücken, sozusagen. Also ich glaube, ich habe mich dann auch so ein bisschen bereit gefühlt dafür. Ja, also zu sagen, hey, ich mache das, ich bin überzeugt davon und war natürlich nicht sicher, was passieren wird. Aber ich hatte ein Gefühl, da wird eine Auseinandersetzung stattfinden. Und
das war ja aber auch in der Situation, das war ja noch bevor die vielen Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Das war 2014.
Genau. Da hatte ich eben tatsächlich auf der Straße einen Flüchtling oder jemand, der Schutz gesucht hat, um es besser auszudrücken, kennengelernt habe. Ganz banale Situation. Hey, hast du mal Feuer? Klar. Und dadurch ein Kennenlernen stattgefunden hat. Und ich dadurch einfach unheimlich neugierig wurde, weil er mir gesagt hat, dass er außerhalb von Mannheim in diesem Heim lebt und dass die Zustände dort jetzt nicht besonders gut sind. Er hatte dann auch wirklich mich eingeladen und ich war schockiert. Ich war schockiert über die Zustände. Ich war schockiert, dass kleine Kinder gelitten haben unter Ungeziefer. Das hat mich sehr betroffen gemacht und ich habe dann so den Impuls gezogen, dass ich sage, hey, ich möchte euch helfen oder ich möchte dir helfen, Ali. Und ich dann zum einen dann auch eine Notwendigkeit gesehen habe, hey, die brauchen eine Wohnung, ja, aber zum anderen, okay, ich helfe den einen, aber was ist mit den anderen? Und wie gelingt es mir, eine gewisse Aufmerksamkeit zu kreieren? Und ich habe dann einfach in diese vielen Gesichter schauen dürfen, in diesem Heim. Da ist es dann eben entstanden, so dieses, ich muss euch zeigen oder ich muss darauf aufmerksam machen. Aber wie gelingt es mir? Ich kann sicherlich zum Bürgermeister rennen, kann an die Tür klopfen, kann sagen, hör mal zu, lieber Bürgermeister, so und so sieht's aus. Es wird vielleicht wahrgenommen, vielleicht auch nicht. Aber wie gelingt es mir, jeden sozusagen darauf aufmerksam zu machen? Und wie gelingt es mir, dass ich das schaffe, mit einer gewissen Würde auch. Ich meine, ich hätte auch natürlich das Leid fotografieren können. Ja, ich hätte eine Dokumentation über die Zustände machen können, das ganze Ungeziefer und so weiter. Aber das fand ich respektlos einfach. Und deswegen habe ich gesagt, ich porträtiere eure Gesichter. Und da hat mir Ali einfach geholfen, weil er lebte ja zu der Zeit schon 3 Jahre in diesem Heim, hat jeden dort gekannt. Und das haben wir dann wirklich in 2 Tagen durchgezogen. Ich habe dann wirklich, ich glaube, 40 oder 50 Flüchtlinge porträtiert. Ich bin dann zur Feuerwache hin, habe gesagt, hey, hört mal zu, ist es möglich, an die Fassade das zu machen? Und wo bekomme ich Geld her, um das zu realisieren? Und da hatte ich das Glück, dass eben das Kulturamt eingestiegen ist, das Kulturamt Mannheim, aber auch die Baden-Württemberg-Stiftung mit kleinem Geld und somit einfach auch diese Bilder an die Fassade der Feuerwache hängen durften.
Sie haben ja dann in jedes dieser großen Fenster der alten Feuerwache ein großes Porträt hineinmontiert, ne?
Genau.
Die blickten dann auf die Menschen, die da unten runterliefen, die im Auto saßen, in der Straßenbahn. Man musste sich wirklich damit ein bisschen auseinandersetzen. Man kam da nicht so einfach vorbei, das weiß ich noch sehr genau damals.
Und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, vor der Feuerwache befindet sich ja so eine Litfaßsäule. Und auf der Litfaßsäule, irgendwann rief mich der Techniker an von der alten Feuerwache und sagt, Lütje, du musst unbedingt herkommen. Weil auf dieser Litfaßsäule, da waren auch zum Teil Beschreibungen von den Flüchtlingen oder Hilfesuchenden. Und da haben die Menschen Botschaften hinterlassen. Zum Beispiel einer der Botschaft lautete, was können wir tun? Wo braucht ihr Hilfe? Und dann haben die Leute angefangen, Telefonnummern auszutauschen. Und irgendwann kam also auch ein Anruf von der damaligen Leiterin von diesem Heim, die einfach gebeten hat, kann man das irgendwie kommunizieren, dass die Leute keine Kleider mehr spenden, weil unsere Kleiderkammer ist jetzt voll. Ja, das fand ich wunderbar. Und wie Sie es vorhin gesagt haben, das war alles noch vor dieser großen Flüchtlingswelle, vor diesen ganzen Initiativen, die sich ja dann auch in Mannheim gegründet oder gefunden haben. Das Schöne war, dass es einfach auch funktioniert hat.
Und wie kam es denn dann zu dem Holocaust-Projekt? Das war ja nun was ganz anderes.
Es hat natürlich in mir gearbeitet, diese neue Ebene, die ich da gestaltet habe, ja, dieses im öffentlichen Raum. Und mir war es sowieso immer ein Anliegen, was über die Thematik zu machen, ja. Also da hatte ich dann auch schon gespürt, dass eine gewisse politische Stimmung einfach in der Luft lag, ja. Also das waren, glaube ich, auch die Anfänge der AfD gewesen damals. Und da habe ich gemerkt, hey, der Ton fängt langsam an, rauer zu werden sozusagen. Und ich habe dann tatsächlich dann für mich beschlossen, okay, ich würde gerne weitermachen, mich politisch auseinandersetzen. Dann habe ich einfach, bin ich zu meinem Freund Holger und habe gesagt, Holger, ich würde gerne was über den Holocaust machen, genau in der Form, wie ich es über Heimatasyl gemacht habe. Und beim Holger weiß ich, ob eine Idee gut ist oder nicht. Wenn er nur okay sagt, dann weiß ich, das meint er ernst und das ist gut, ja. Und in der Zeit habe ich dann eben ein Konzept geschrieben. Da habe ich mich an unheimlich vielen Institutionen gewandt. Das war alles andere als positiv, also die haben geblockt einfach. Dann hat aber jemand von der KZ-Gedenkstätte in Mannheim mich angerufen und hat gesagt, pass auf Luigi, in einer Woche kommen ehemalige Inhaftierte von diesem KZ in Sandhofen und dort hast du die Gelegenheit, mit Überlebenden zu sprechen. Du kannst sie auch fragen, ob sie porträtiert werden möchten und du hast die Möglichkeit, eben dein Konzept vorzustellen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich bin dann hin und habe dann mit denen gesprochen und habe denen dann auch gesagt, dass aktuell eben dieses Projekt an der alten Feuerwache ist. Und dann weiß ich noch, dann hat Herr Majewski, so ist es so, dann fahren wir da jetzt mal hin. Und dann haben wir zwei Taxis gerufen und sind dann wirklich alle gemeinsam dorthin. Wir standen, also das war auch ein ziemlich bewegendes Bild, ja. Also 5 ehemalige KZ-Häftlinge stehen vor meiner Installation an der Feuerwache und beschließen dann, okay, du darfst uns fotografieren, ja. Also das war
an der Stelle muss man vielleicht kurz noch erklären, in Mannheim gab es ein KZ. Mhm. Es war eine Außenstelle von dem KZ Natzweiler-Strothof im Stadtteil Sandhofen und die Menschen, die dort untergebracht waren, waren ja Polen. Und zwar, die hatten den polnischen Aufstand hinter sich gebracht. Und zwar nicht den im Warschauer Ghetto, sondern einen Aufstand der polnischen Bevölkerung gegen das Naziregime, also die Besatzung der Nationalsozialisten. Der Aufstand ging, glaube ich, 60 Tage, 65 Tage. Und die wurden dann verhaftet, nach Deutschland verfrachtet und aufgeteilt. Und 1000 kamen nach Mannheim, Sandhofen. Und mussten arbeiten für Daimler-Benz, LKWs bauen damals.
Genau,
ne?
Genau.
Und die Menschen kommen, die überlebt haben oder jetzt noch leben, die kommen alle paar Jahre mal nach Mannheim und besuchen die Stadt.
Was ich toll finde, ist, dass dieser Verein, diese Gedenkstätte einfach dieses pflegt, diese Treffen zu arrangieren. Aber das war ein dankbarer Moment für mich eben, weil ich dann am darauffolgenden Tag bin ich dann nochmal ins Hotel, wo die untergebracht waren und durfte alle 5 porträtieren.
Und das Interessante war, als sie dann in der Feuerwache hingen, da hatten die ja sogar ihre gestreiften Kappen aus dem KZ. Haben die das freiwillig gemacht? Wollten
also,
die das?
Tatsächlich war es so, die haben mich damit konfrontiert. Die haben gesagt, Luigi, du darfst uns porträtieren. Allerdings bestehen wir darauf, dass wir unsere KZ-Kleidung sichtbar machen. Ja, also und das ist ein Ritual, was sie generell machen. Sobald sie in der Öffentlichkeit erscheinen, möchten die gesehen werden, erkannt werden als Überlebende. Also natürlich jetzt nicht im Alltag zu Hause in Polen, aber wenn es darum geht, solche Besuche, wie sie jetzt in Mannheim stattgefunden haben oder auf so Porträts, die ich gemacht habe, dann war so die Bedingung, Luigi, du darfst uns porträtieren, aber wir bestehen darauf, dass wir unsere Kappen aufziehen dürfen und unser Schal, der einfach ganz klar zeigt, dass wir Zwangsarbeiter waren für das Naziregime.
Und dann hatten Sie ja das Ziel zum 70. Jahrestag von der Befreiung des KZ Auschwitz, 70 Porträts zu machen.
Genau.
Und das war sicher nicht leicht, oder?
Das war das Ziel. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass es dann einfach eine unheimliche Entwicklung genommen hat, dieses Projekt mit diesen Porträts, die ich gemacht habe von den Überlebenden aus Polen, die Mannheim besucht haben, die habe ich dann eben in mein Konzept eingebaut und da habe ich mich dann eben beworben bei gewissen Institutionen, die das fördern und die haben das angenommen, ich wurde gefördert und somit hatte ich dann die Möglichkeit, unter anderem nach Russland zu reisen, in die Ukraine, nach Israel und so weiter. Und das Ziel war ja, wie Sie es gesagt haben, 70 Porträts zum 70. Jahrestag. Aber irgendwann während dem Prozess hatte ich das Gefühl, ich laufe dem Projekt hinterher, weil plötzlich sich Menschen aus der ganzen Welt bei mir gemeldet haben und zu dem Zeitpunkt ich die 70 Porträts weit übertroffen habe. Zu der Zeit waren es schon über 135, glaube ich, und 2018 habe ich über 300 mittlerweile. Und ich habe den Eindruck, es werden mehr. Was mich dann auch besonders bewegt hat, war dann tatsächlich, dass sich Menschen aus der ganzen Welt bei mir gemeldet haben und gefragt haben, Herr Toscano, ich würde mich gerne anmelden für Ihr Projekt. Können Sie vorbeikommen? Und jetzt muss man sich vorstellen, du wirst mit so einem Telefonat oder mit so einem Schreiben konfrontiert. Ja, wie reagierst du, wenn du sagen musst, du kannst nicht? Ja, viele Prozesse, die ich erstmal lernen musste, einfach auch höflich auch abzusagen oder zu verschieben. Ja, ich weiß noch, dass mich das unheimlich belastet hat, dieses nicht nachkommen können, weil mir einfach das Geld fehlt zum Reisen, ja, zum Beispiel. Und ich weiß noch, dass auch diese ganzen Gespräche, die ich geführt habe, die haben mich ja auch noch zusätzlich belastet. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es mir körperlich einfach nicht mehr gut ging. Ja, ich habe einen Hörsturz bekommen und ich bin dann einfach zusammengekracht. Aber dann durch das Reden ging es mir wieder besser und somit konnte ich mich dann auch wieder aufbäumen und nochmal neu motivieren und einfach auch vereinbaren, hey, ich muss mich auch ein bisschen schützen einfach.
Ich denke, dass auch die Gespräche nicht ganz einfach waren, wenn man dann zum Fototermin zu Besuch ist.
Auch heute, also heute bin ich nicht mehr so ganz, in Anführungsstrichen, nicht ganz so naiv, wie ich es damals gewesen bin, aber trotzdem, ich bin immer noch erschüttert. Also ein Beispiel, ich war ja jetzt vor kurzem in Chicago, musste dort gewisse Vorbereitungen treffen und hatte dann einfach auch nochmal die Gelegenheit, 21 Protagonisten zu porträtieren. Und da kam Rolf, ein gut gelaunter älterer Mann, die Tür rein und begrüßte mich schon aus der Ferne. Hey, hi, also so wirklich typisch amerikanisch, hey, hi, Luigi. Ein großartiges Projekt, was du da machst und ich freue mich so, dabei sein zu dürfen und übrigens, du hast interessante Tattoos. Ich habe auch ein interessantes Tattoo und dann hat er mir sein Tattoo gezeigt mit der Nummer, ja. Und das ist so ein Moment, wo du dann anfängst zu schlucken, weil ich wusste genau, da kommt jetzt noch was. Man entwickelt so ein Gespür dafür. Allein durch die vielen Gespräche wusste ich, wenn jemand schon so auf mich zukommt, da steckt bestimmt eine ganz schlimme Geschichte dahinter und so war es auch bei Ralf, ja. Also Ralf war einer derjenigen, der das Krematorium mit aufmauern musste in Auschwitz und in diesem Krematorium wurden seine Verwandten verbrannt zum Beispiel. Und in dem Moment stelle ich mir die Frage, Luigi, wie wäre das für dich, wenn du mit so einer Last leben müsstest? Wie wäre das für dich einfach? Ja, und ich kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
Und wie lebt man damit? Also Sie haben ja auch so ein Bildband gemacht und wenn man den so durchblättert und in die Gesichter schaut, die tiefen Falten in die Augen schaut, denkt man immer, wie leben diese Menschen damit, mit dieser Erfahrung? Mhm. Haben Sie das irgendwie erspüren können?
Es gibt natürlich die Menschen, die ganz klassisch, wie wir sie nennen, traumatisiert sind. Also die einfach auf gewisse Sachen sehr, sehr auffällig reagieren. Sei es jetzt die deutsche Sprache, die man dann plötzlich spricht oder sei es irgendwelche Kleidungsstücke. Oder ich weiß noch, jemand hat mir erzählt, sobald er nur einen Schornstein sieht, dann ist es für ihn eine ganz schlimme Situation einfach. Ja. Und es gibt Menschen, die sehr aufgeschlossen damit umgehen. Ja, also sich einfach auch zeigen und auch sehr, sehr offensiv damit umgehen, ja. Und es gibt Menschen, die sind natürlich zurückhaltender, wahrscheinlich noch sensibler, also unterschiedlich.
Sicher war es ja ein Vorteil, dass Sie jetzt Luigi Toscano heißen und nicht Thomas Müller oder Schmidt.
Also, was viel eher zu Irritationen geführt hat, war die Tatsache, dass ich Luigi Toscano in der Bundesrepublik Deutschland geboren bin, ja. aber italienischer Staatsbürger bin und viel besser Deutsch spreche als Italienisch. Das war für viele sehr, sehr irritierend. Ja, viele natürlich haben gedacht, da kommt jetzt ein italienischer Künstler. Aber tatsächlich...
War aber doch dann leichter für Sie, als wenn Sie jetzt ein deutscher Künstler gewesen wären.
Ich kann es nicht beurteilen, weil, wie gesagt, die Irritation war dann da, als Sie erfahren haben, wie, du bist in Deutschland geboren? Also da habe ich noch mal eine gewisse Form von Aufmerksamkeit erregt bei den Überlebenden, weil sie dann einfach erkannt haben, oh, da ist jemand, der eigentlich Ausländer ist, aber in Deutschland lebt und sich für die Sache so annimmt, als ob es ein Deutscher ist sozusagen. Und dafür waren sie mir unheimlich dankbar. Was ich natürlich gesagt habe, ist, ich bin Deutscher, ich fühle mich als Deutscher, ja, und ich möchte auch eine gewisse Verantwortung mittragen, ja, deswegen mache ich ja dieses Projekt und möchte auch dafür sorgen, dass sowas nie wieder vorkommen sollte. Und interessant war es dann auch zum Beispiel, als ich in New York ausgestellt habe bei den Vereinten Nationen, habe ich einen Brief bekommen vom Auswärtigen Amt, worin stand, ob mir doch bewusst ist, dass ich ja die Bundesrepublik Deutschland vertrete mit diesem Projekt bei den Vereinten Nationen. Und ich dann, ich habe dann gelächelt einfach, indem ich mir einfach gesagt habe, hey, du bist doch Italiener, ja. Aber ich fand es eine schöne Anerkennung, dass mir das nochmal gesagt worden ist, ja. Also, und das war auch ein klares Signal, dass ich in dem Moment einfach an so einem besonderen Tag in der Welt eben die Bundesrepublik Deutschland vertreten habe. Das war schon sehr seltsam zum einen, weil wie gesagt, offiziell bin ich ja italienischer Staatsbürger, aber zum anderen einfach auch eine Bestätigung, dass das, was ich tue, einfach das Richtige ist.
Was ich noch gerne besprechen würde, wäre die Ukraine. Da haben Sie ja eine große Ausstellung gemacht in Babinja. Das war auch ein Jahrestag. Da hat die SS im September 1941 33.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in 3 Tagen ermordet. Ein ganz schlimmes Massaker und es war auf jeden Fall Anlass für Sie, dahin zu gehen.
Genau, ich war ja zuvor in Kiew. Babi Yar, müssen Sie wissen, ist ein Stadtteil von Kiew. Und da, wo das Ganze stattgefunden hat, man spricht von der sogenannten Schlucht von Babi Yar. Heute ist es ein Park, ein öffentlicher Park, aber damals muss man sich vorstellen, wie so eine kleine Schlucht, wo eben dieses furchtbare Massaker stattgefunden hat.
Und da hat man die Menschen hineingetrieben.
Genau, man hat sie unter diversen Gründen dorthin gelockt. Und Alexander hat mir diese ganze Geschichte sehr lebhaft erzählt. Zum einen hat mich seine Stimme, was eine sehr, sehr tiefe Stimme ist, unheimlich beeindruckt, aber auch die Art und Weise, wie lebhaft er mir das erzählt hat, ja, und vor allem mit welchen Details das Ganze, seine Erzählung ausgestattet waren, ja. Er hat mir zum Beispiel erzählt, das, was er natürlich als kleiner Junge wahrgenommen hat, zum Beispiel, dass unheimlich viele Flugzeuge über Babi Yar kreisten, um die Schussgeräusche zu übertünchen. Parallel hat man auch riesen Lautsprecher aufgebaut und Musik ablaufen lassen, um einfach die Bevölkerung nicht hören zu lassen, dass dort geschossen wird, ja. Und Alexander hat mir erzählt, anfangs hat er gedacht, es geht hier um eine Parade, ja. Und dafür hat er sich ja auch hübsch angezogen oder musste sich hübsch anziehen und wurde von seinem Kindermädchen dorthin geführt und hatte sein Spielzeug dabei. Zu dem Spielzeug kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Und jetzt muss man sich vorstellen, das hat wahrscheinlich so eine Atmosphäre gehabt wie eine Parade, weil viele Menschen auf der Straße waren und auf der Mitte der Straße liefen die Opfer sozusagen und an der Seite war die Bevölkerung von Kiew, ja, und die liefen da lang und dann sind sie eben in diesem Park angekommen, vor dieser Schlucht, und kurz vorher, hat er mir sehr lebhaft erzählt, kam es zu Tumult irgendwie und dann ist er zusammen mit dem Kindermädchen gestürzt und sie waren dann plötzlich aus dieser Linie raus, aus diesem Todesmarsch, ja, das hat ihm letztendlich das Leben gerettet, weil das Kindermädchen hat dann sofort reagiert und ist mit dem abgehauen.
Alle anderen sind erschossen worden.
Genau, also das, was mich besonders berührt hat, war in der Zeit, als ich die Ausstellung dort aufgebaut habe, hat mich meine Frau und meine kleine Tochter besucht und ich habe mich natürlich sehr gefreut über den Besuch und es war ein Tag, bevor ich die ganzen Präsidenten getroffen habe, aber ich hatte diese Ambivalenz in meinem Kopf, ja, weil Sie müssen sich vorstellen, das jüngste Kind, was dort erschossen wurde, war 2 Tage alt, ja, und ich habe meine Tochter da spielen sehen und das war für mich, also ich habe es einfach nicht aus dem Kopf gekriegt, das war unheimlich schwer Umso schöner fand ich dann auch, als ich Bundespräsident Gauck begegnet bin. Also das war Teil von dieser Zeremonie. Ich durfte ja mit den Bildern eben diesen Staatsakt mit gestalten sozusagen. Und es war auf der einen Seite sehr witzig. Ich musste ja dorthin kommen, zu diesem Ort, der natürlich abgeriegelt war durch unheimlich viel Militär. Und ich aber die Einladung hatte vom ukrainischen Präsidenten und ich natürlich nicht mit einer Limousine angefahren gekommen bin, sondern bin mit der U-Bahn gekommen und stand dann vor dieser Soldatensperre, die mich ganz komisch angeschaut haben und ich denen die Einladung dann gezeigt habe, sage ich, hey, ich muss da rein irgendwie und da drin habe ich dann eben Bundespräsident Gauck getroffen. Ich fand es beeindruckend, wie er mit mir umgegangen ist, indem er nämlich mich einfach gefragt hat, wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich? Und dann habe ich ihm ganz ehrlich gesagt, Herr Bundespräsident, ich bin ein bisschen aufgeregt, mir bleibt die Spucke weg. Ja, und das war, man muss sich vorstellen, kurz bevor er an die Weltöffentlichkeit gesprochen hat, ja, und dann hat er zu mir gesagt, Luigi, jetzt weißt du, wie es mir geht, ja, und das fand ich unheimlich menschlich, ja, und bei Bundespräsident Gauck war es so, dass ich den Eindruck hatte, das hat ihn auch tief bewegt, dieses Ereignis in Babi Yar, und sich da als Staatsoberhaupt hinzustellen und um Entschuldigung zu bitten, das war, puh.
Ja, so. Hinterher wurden ja auch die Leichen alle verbrannt noch, ne?
Das genau, ja, und was auch noch hinzukam, man hat ja versucht nochmal zu vergraben, dann hat man sie nochmal ausgegraben und das Schlimme war, dass man, und das ist auch so ein Ding, was mir nie aus dem Kopf gehen wird, man hat unheimlich viel Kinderspielzeug gefunden. Ja, und dann hat in den 80ern, 90ern ein ukrainischer Künstler eine Statue anhand dieses Kinderspielzeuges kreiert und es steht heute noch in diesem Park. Dann in den Park zu kommen und dann eben diese kleine, wirklich bescheidene Statue zu sehen, wie ich finde, wunderschön gemacht, einfach auch mit Kinderspielzeug, das berührt einen. Ja. Also ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, da sind mir einfach die Tränen in die Augen geschossen. Ich wusste ja von der Bedeutung.
Und dort in dem Park entlang des Hauptweges rechts und links waren dann die großformatigen Porträts zu sehen, auch ungefähr 100, ne?
Es waren 70 in Babi Yar. Und das Besondere war ja, es hat ja diesen Staatsakt gegeben, wo ich glaube 7 oder 8 Präsidenten eingeladen waren und diese ganzen Delegierten, sage ich, die mussten ja da lang gehen. Das war der sogenannte Todesweg. Ist das letzte Stück gewesen, bevor es in die Schlucht ging. Und das war natürlich für mich was Besonderes, eben genau dort die Bilder aufzustellen.
Das waren jetzt ja nun ganz viele Begegnungen mit großen Staatsmännern. Sie haben etliche Staatsakte mittlerweile schon hinter sich gebracht. Wie hat sich das denn finanziell ausgewirkt? Jetzt können Sie davon leben? Wie leben Sie überhaupt als Fotograf?
Naja, immer noch von der Hand in den Mund sozusagen. Also ich habe in der Zeit jetzt keine Reichtümer angehäuft oder es ist daraus jetzt nicht auch ein sogenanntes Holocaust-Marketing entstanden, sondern ich bin nach wie vor angewiesen auf Fördergelder. Dankenswerterweise passiert es auch noch, hauptsächlich auch über das Auswärtige Amt. Jetzt für die 2 letzten Städte in Amerika darf ich teilhaben an dem sogenannten Deutschlandjahr USA. Das war eben Boston und Chicago. Parallel habe ich das Glück, dass ich noch San Francisco bespielen darf. Aber es ist natürlich entsteht ein gewisses Honorar für mich, aber das ist jetzt nicht, wo ich sagen kann, davon lässt sich's jetzt leben oder so, ja, sondern es ist unheimlich.
Wovon leben Sie dann?
Naja, zum einen, ich habe eine wunderbare Frau, die mich einfach unterstützt und das finde ich besonders, dass meine Frau tatsächlich 100% hinter mir steht und auch dazu beiträgt, dass wir die Familie über Wasser halten können und natürlich auch noch mit kleineren Jobs, die ich noch erledige natürlich und natürlich bin ich nach wie vor dankbar für die Freunde, die zum großen Teil auch ehrenamtlich dafür arbeiten. Ja, also
reich gemacht hat sie das jetzt also wirklich nicht. Sie können gerade so überleben, aber wie hat sie das verändert?
Ich bin um vieles reicher geworden, ja. Wie ich es vorhin gesagt habe, mit ganz banalen Sachen, was die Sprache betrifft, aber auch zwischenmenschlich habe ich den Eindruck, ich habe nochmal eine ganze Schippe mehr kennenlernen dürfen, was wunderbare Menschen betreffen, wie die Menschen noch nach wie vor damit umgehen, wie sie sich engagieren, wie stark sie eigentlich sind. Ja, weil allein die Tatsache, dass jemand, der jetzt schon, sage ich jetzt mal, 90 Jahre ist und diesen Wahnsinn im Nationalsozialismus überlebt hat und heute dieses hohe Alter erreicht, das ist für mich nach wie vor ein Wunder. Weil man müsste ja meinen, viele zerbrechen daran, viele sind wahrscheinlich auch zerbrochen, haben sich vorher wahrscheinlich das Leben genommen, aber bin unheimlich vielen Menschen begegnet, die so fest im Leben stehen und die einfach den Mut gehabt haben, hey, ich fange nochmal an. Und das ist wunderbar zu sehen, wenn du teilhaben darfst, zum Beispiel bei Rena in Boston und ich ihre Großfamilie kennenlernen durfte, ja, also tolle Kinder, die da sind, ja, und das berührt mich einfach, ja, und das fand ich unheimlich schön zu sehen, ja. Man muss schon sagen, das Ganze kann ich für mich gar nicht so greifen im Moment, ja, also wir reden jetzt zwar darüber, New York, die Ausstellung, aber ich glaube, ich brauche noch ein Jahr, bis ich realisiert habe, dass ich das einfach auch gemacht habe oder machen durfte. Und ich für mich einfach darüber glücklich bin, dass es geht. Ja, man darf keine Angst haben. Ja, man muss den Mut haben, um zu sagen, hey, ich mach's jetzt einfach mal.
Ja, das stimmt. Der Hass von rechts wird ja immer stärker. Er richtet sich gegen die Einwanderer, er richtet sich auch wieder stärker gegen Juden. Immer mehr Leute gibt es, die wieder sagen, den Holocaust hat es gar nicht gegeben. Hatten Sie auch schon Diskussionen mit Leuten aus diesem Spektrum und wie geht man da am besten mit um?
Bei den ganzen Ausstellungen hat es zum Beispiel nie Anschläge gegeben. Ja, das ist ja einfach auch ein Zeichen dafür. Man kann natürlich sagen, auf der einen Seite, es war Glück, ja, aber auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass das vielleicht auch abhält. Natürlich habe ich diese unsäglichen Diskussionen und bin natürlich auch manchmal verärgert über die Meinungen, die da entstehen. Ich für mich, wenn ich dann in so eine Diskussion gerate, wende mich immer an einen Spruch, der mir eine Überlebende mit auf den Weg gegeben hat, nämlich Susan Czerniak-Spatz. Sie hat nämlich gesagt, Luigi, wenn die Menschen dich damit konfrontieren, warum du das machst, dann sag ihnen bitte, wenn man die Vergangenheit vergisst, ist man verdammt, sie zu wiederholen. Und ich habe den Eindruck, dass das, was gerade passiert, sowas wie eine kleine Wiederholung ist. Ich habe auch mit Überlebenden gesprochen, die mir gesagt haben, hey Luigi, das war damals nicht viel anders. Was jetzt gerade stattfindet auf politischer Ebene, die ganzen Ressentiments, das hatten wir schon. Ja. Und das Einzigste, wo ich glaube, dass das nicht nochmal passiert, dass es viele Menschen mehr sind, die einfach Haltung zeigen, die sich dagegen wehren, denen die Demokratie einfach unheimlich wichtig ist und dass wir einfach auch Stellung beziehen und nicht aufhören, damit klare Haltung zu zeigen.
3 Ausstellungen USA in 2018. Das ist viel. Und dass es so gut geklappt hat, hängt ganz sicher mit Ihrer unkonventionellen Art, Dinge anzugehen, zusammen. Und damit kommen wir zu Ihrem Lebenslauf, der ja auch ungewöhnlich ist. Sie haben ja ziemlich viele Umwege gemacht, bis Sie Fotograf wurden. Sie waren Pizzabäcker, Straßenbauer, Fensterputzer, Speditionsfahrer, Dachdecker, Anlagenmechaniker und dann noch 3 Jahre Türsteher. Und das deutet ja auch ein bisschen darauf hin, dass Ihre Jugend davor nicht ganz einfach war.
Um es einfach zu erklären, ich bin der älteste von 7 Kindern zu Hause. Ich komme aus einer typischen italienischen Großfamilie. Die Herausforderung bestand darin, dass meine Eltern einfach überfordert waren mit der Situation, mit den vielen Kindern. Und auch in der Umgebung, wo wir groß geworden sind, die jetzt nicht besonders toll war für uns. Also dort hat sehr viel Gewalt stattgefunden. Ich muss zugeben, der Vater hat getrunken, also er war Alkoholiker. Dadurch ist auch viel Gewalt in der Familie entstanden.
Und Sie lebten ja damals in Mainz.
Genau, ne? Also ein kleiner Ort bei Mainz. Mhm. Und da war es für uns klar, hey, wir müssen selber gucken, wie wir klarkommen. Und daraus ist natürlich sehr viel Positives entstanden, aber auch einiges Negatives. Ja, also bin kein Kind von Traurigkeit, also wenn man sich so ein bisschen meine Biografie anschaut. Aber
kamen Sie nicht auch irgendwann ins Kinderheim?
Genau, wenn es dann mal wieder eskaliert ist bei uns zu Hause und das Jugendamt ein besonderes Auge auf uns geworfen hat, dann hieß es, wir müssen wieder ins Heim. Und das war natürlich für uns, also es hört sich jetzt wahrscheinlich dramatisch an, aber das war für uns einfach auch eine dankbare Abwechslung, muss ich sagen, weil dort hatten wir einfach auch wieder eine gewisse Form von Struktur. auch mit so ganz banalen Sachen wie regelmäßig was zu essen und solche Sachen, ja.
Sie sind dann irgendwann Türsteher geworden. Wie kam das denn? Das hat ja nun wirklich nicht den besten Ruf, dieser Job.
Naja, wenn man zum einen auch sieht, dass ich unter anderem mal von einem Magazin zum freundlichsten Türsteher in Deutschland gewählt worden bin. Ich bin frisch nach Mannheim gezogen, habe hier nochmal eine Ausbildung angefangen, eine Umschulung als Mediengestalter und hatte aber einfach auch Geld gebraucht, also weil das, was ich da an Unterstützung bekommen habe, war jetzt auch nicht dolle. Und tatsächlich da in der Nähe vom Jungbusch, wo ich auch gewohnt habe, gab es eben diesen Club. Und diese ganzen Klischees, die man so kennt vom Türsteher, habe ich einfach auch mal beiseite gelassen, weil ich bin nicht derjenige, der jetzt gleich zugehauen hat. Natürlich gab es da Herausforderungen, aber ich konnte dort einfach unheimlich viel lernen, auch zwischenmenschlich.
Haben Sie damals schon das Fotografieren entdeckt? Mediengestalter studierten Sie ja schon.
Also das Fotografieren, ich wusste was oder ich musste was wissen über Bildbearbeitung, aber über das Fotografieren habe ich keine Ahnung gehabt. Und das Fotografieren kam dadurch, dass ich tatsächlich die Werbung sah für eine analoge Kamera. Und ich dachte mir, Mensch, die kaufe ich mir jetzt. Ja, und ich habe mir wirklich in dem Moment eingebildet, ich kann fotografieren. Und das war alles andere der Fall. Ja, den ersten Film, den ich da verschossen habe, konnte man zu gar nichts gebrauchen. Ja, das hat mich so gefuchst, dass ich einfach mal geschaut habe, wo hätte ich denn die Möglichkeit, das Fotografieren zu lernen. Ja, und dann ist mir ein Programmheft von der Volkshochschule in den Schoß gefallen. Und dort habe ich dann nachgeschlagen. Und tatsächlich, es gab einen sogenannten Grundkurs Fotografie bei Michael Meyer. Der kostete, glaube ich, 27 Euro. Da habe ich mich angemeldet und saß dann wirklich in der Volkshochschule mit, ich glaube, es war noch ein Mann dabei und fünf Hausfrauen. Ich erinnere mich noch, dass es Hausfrauen gewesen sind. Und ich kann mich noch erinnern, Michael Meyer hat behauptet, hey Toscano, du bist talentiert, besuch doch meinen Folgekurs. Und ich war aber so skeptisch und wollte jetzt nicht nochmal unbedingt 27 Euro ausgeben, dass ich abgelehnt habe. Ich habe gesagt, nee, danke, ich guck, wie ich klarkomme. Und diese Grundlagen, die haben mich so motiviert, dass ich wirklich losgezogen bin und einfach unheimlich viel ausprobiert habe. Ich habe natürlich so meine eigene Handschrift entwickelt. Keine Ahnung, ich erinnere mich noch, ich stand illegalerweise nachts um 2:30 auf der Brücke Richtung Ludwigshafen und wollte unbedingt von dieser Brücke, diese Stahlkonstruktion, die hat eine gewisse Reflexion und die wollte ich einfangen sozusagen. Und mit all diesen Bildern, die ich da ausprobiert habe, durfte ich dann auch tatsächlich meine erste Ausstellung machen. Das kam nämlich dadurch, weil ich sie dem Barchef vom Odeon gezeigt habe, dem Bodo, wo ich auch früher die Fenster geputzt habe, der dann eben die Bilder gesehen hat und gesagt hat, Mensch, Luigi, lass uns doch eine Ausstellung machen. Und da war wirklich Feuer und Flamme. Und ich kann mich noch erinnern, ein Freund hat 50 Euro auf den Tisch gelegt, hat gesagt, hey, komm hier für die Abzüge. Und der andere hat das auf den Tisch gelegt. Und alle wollten, dass ich diese Ausstellung mache. Und tatsächlich haben wir sie gemacht. Und es war toll. Der Laden war bumsvoll. Ich habe unheimlich viele Bilder verkauft. Ich bin jetzt nicht reich geworden, weil ich einfach die Bilder so verkauft habe, wie ich sie produziert habe. Also ich habe da keinen sogenannten Gewinn gemacht oder sowas. Ja, ich war einfach nur geflasht, dass die Menschen das haben wollen, ja, und mir das quasi aus den Händen gerissen haben. Und
das waren Stadtansichten von Mannheim?
Das war so alles eigentlich. Eine zerbrochene Fensterscheibe, die Reflexion auf der Brücke in Mannheim-Lu. Sehr urbane Sachen. Ja?
Keine also, Menschen.
Keine Menschen. Es waren Schwarz-Weiß-Fotografien, weil ich fand die Ästhetik schön einfach, ja. Ich habe diese Serie auch Colorblind genannt, ja. Mhm. Man hätte auch die Serie Fotografie für Anfänger nennen, aber nee, Quatsch. Weil ich hatte ja keine Ahnung von diesem ganzen Tralala, also von diesem Kunst, bla. Und ich fand es auch befremdlich für mich, wenn sie mich dann plötzlich als der Künstler dargestellt haben. Ja, ich bin's doch nur, der Luigi, jetzt entspannt euch mal wieder, ja. Yeah. Und ich habe mich auch nie wohlgefühlt in dieser Rolle.